SWR 2 zur Person.
Dazu begrüßt sie Dorothea Husslein und mir gegenüber sitzt der Bass Günther Greusböck. Herzlich willkommen.
Ja, grüß Gott und danke für die Einladung.
Günther Greusböck, wir treffen uns hier in der Bayerischen Staatsoper in einem kleinen Raum. Das ist ja ein Kabinett, das nennt sich Sondergarderobe, ist klassizistisch eingerichtet. Wir haben uns hier auch schon ein paar Mal gesehen. Das wird gern genutzt für ja Interviews und besondere Anlässe, auch während der Pausen. Und die Tapeten, also goldgelb, beige.
Ja, also es hat sogar einen Hauch von klassischer Rosenkavalier-Inszenierung. Also man könnte da einiges aufführen da, glaube ich, in diesem kleinen Chambre. Separé will ich es jetzt nicht nennen, weil das hat so was Anrüchiges. Aber es hat irgendwie jetzt auch gerade in dieser Zeit, in dieser einsamen, was ganz was Heimeliges. Und mit diesem Blick auf die Maximilianstraße ist wirklich ein sehr gelungenes Ambiente für so ein Gespräch an so einem Sonntag.
Wir hätten uns hier ohnehin getroffen, aber zu einer ganz anderen Zeit, nämlich schon sehr, sehr viel früher. Ende April, Anfang Mai. Da hätten Sie hier nämlich an der Staatsoper eine Serie im Don Carlo als Großinquisitor gesungen. Es kam alles anders, wie wir wissen. Und dass Sie heute hier sind, ist ein ganz großes Glück. Ich habe damit gar nicht gerechnet, dass wir uns vis-à-vis begegnen. Wir sind auch in gebotenem Abstand. Ja, und dass Sie da sind, hat den Anlass, dass Sie quasi auf der Durchreise sind von Wien nach Wiesbaden zu einem Liederabend, den Sie geben werden. Aber Sie sind natürlich auch kalt erwischt worden von der Corona-Krise, von den Absagen. Wo waren Sie, als Sie die Nachricht erreicht hat, dass Sie quasi von hier auf jetzt nicht mehr weiter singen können, von 200 runter auf null?
Naja, das war eine ziemlich intensive Phase gerade in dieser Zeit. Meine letzte Aufführung war am 29. Februar in Paris, eine Beethoven 9. mit den Wiener Philharmonikern und dem Andres Nelsons. Und zwei Tage vorher war der letzte Rosenkavalier noch an der Lindenoper in Berlin. Und von Paris am 29. ging es dann am Tag drauf nach Barcelona, wo wir schon für den Lohengrin in der Regie von Katharina Wagner geprobt haben. Und letztlich kam dann das totale Aus in dieser Woche darauf. Das war dann, glaube ich, der Freitag, wo ich dann von Barcelona wirklich so mit dem einer der letzten Flugzeuge, ich glaube Samstag oder Sonntag waren dann wirklich die letzten Flüge, weggekommen bin noch und konnte dann gar nicht mehr nach Mailand fliegen, was mein Heimatflughafen ist eigentlich, weil ich bin ja permanent immer gependelt in dieser Zeit. Ich war immer in diesen Katastrophenzentren, wenn man so will, flughafentechnisch, also Mailand, Barcelona und so weiter, und musste dann schon über Zürich fliegen, weil Mailand wurde nicht mehr angeflogen. Und das war so die letzten Tage vor dem sogenannten Shutdown. Und ich habe das am Mittwoch schon aus, ja, so ein bisschen, wie soll man das nennen, vertraulichen Quellen erfahren, was da kommen wird. Habe mir das aber noch nicht mitteilen getraut, weil man wieder dann gleich als Bösewicht und Verschwörungstheoretiker hingestellt, wenn man sagt, was da kommen könnte. Hat sich dann eben am Montag auch wirklich so dargestellt, dass das so wurde. Aber es hat uns alle, glaube ich, wahnsinnig beunruhigt und geschockt letztlich, wie schnell das ging und wie drastisch das alles dann sich vollzogen hat und wie dramatisch auch.
Ohne mich, das war die Szene des Ochs von Lerchenau im Finale des zweiten Aktes. in einer Interpretation von Günter Kreuzböck. Und er ist heute hier bei uns zu Gast in SWR 2 zur Person. Und Günter Kreuzböck, Sie haben jetzt ganz große Erfolge gehabt, erst kürzlich mit dieser Ochs von Lerchenau-Figur in Berlin an der Staatsoper unter den Linden. Der Ausschnitt war daraus. Das ist nicht Ihr erster großer Ochs-Erfolg. Sie sind inzwischen sowas wie der Ochs vom Dienst. Was ist das für Sie für eine Partie?
Naja, also Ochs vom Dienst ist ein bisschen so eine Aussage, mit der man natürlich nur so bedingt glücklich ist, und man schmunzelt ein bisschen drüber, aber das ist natürlich auch einfach diese Person und diese Figur, in gewissen Punkten doch etwas limitiert ist, sagen wir sonst, so bauernschlau und so witzig sie ja auch ist und so charmant, aber halt doch auch so berechnend und bis zu einem gewissen Grad ja auch, ich will nicht sagen grausam, aber zumindest ein bisschen grauslich, sagen wir das so österreichisch, und ja, ich kann damit ganz gut leben, weil ich weiß, wie schwer dieses Teil ist, und das zu lernen allein ist schon eine große Herausforderung gewesen, und das immer wieder auch aufzufrischen ist jedes Mal fast wieder eine Entdeckungsreise. Zumal ich habe jetzt vor dieser Berliner Serie, eine Serie hatte ich in New York mit dem Simon Rattle eben, und dazwischen war aber jetzt fast eine 2,5-jährige Ochspause. Und da war das jetzt fast wieder ein bisschen ein Neustart, sich dem Ganzen anzunähern und dann auch wieder mal das so richtig durchzuputzen. Und Berlin war jetzt richtig vom Zeitpunkt perfekt, weil es hat sich wieder gesetzt, es war wieder im Kurzzeitgedächtnis, es hat das Langzeitgedächtnis auch so richtig im muskulären Sinn schon gewirkt. Also das war, glaube ich, auch deshalb also sehr schöne und eine gelungene Produktion. Und ja, mit dem Subin Mehta hat das dann besonderen Spaß gemacht, weil ich es mit ihm schon 2016 in Mailand gemacht habe, und er hätte damals ja 2014 bei meinem Debüt in Salzburg das dirigieren sollen, konnte damals nicht aus gesundheitlichen Gründen leider, und das ist dann immer besonders schön, wenn Leute durchaus in einem hohen Alter und gerade bei ihm auch mit dieser schweren Krankheit wieder zurückkommen. Und nicht nur zurückkommen, sondern auch, wo man merkt, durch die Kraft der Musik hat der einfach eine derartige Lebensenergie wieder gewonnen. Und das war wirklich vom ersten Probentag bis zur letzten Vorstellung ist der, glaube ich, jetzt, sage ich jetzt mal so salopp, noch einmal 10 Jahre jünger geworden. Und das ist immer spritziger und fitter und agiler und spontaner und lustiger. Und wir haben so einen tollen Kontakt auch gehabt. Und der hat zwar Freude, weil er natürlich in Wien studiert hat, und für ihn ist diese Musik und auch dieses Idiom für ihn so ein bisschen wie noch einmal Studentenzeit. Und das einfach sowas zu beobachten, wie jemand so nochmal aufblüht, das ist einfach fantastisch.
Der Regisseur dieser Produktion war André Heller. Und für André Heller war es die erste Opernregie. Wie schnell haben Sie zugesagt?
Naja, sehr schnell. Das war ja ein Einspringen. Das ist ja vielleicht, es ist schon medial irgendwo kommuniziert worden, aber eigentlich hätte es ein Kollege singen sollen, sehr berühmter, kann man eh sagen, ist der René Pape gewesen, den ich ja kolossal bewundere. Dann wurde ich eben im November, glaube ich, gefragt, als der René abgesagt hat, ob ich Interesse hätte. Und da habe ich gesagt, ja, natürlich, sofort. Dann habe ich mit André Heller telefoniert. Und dann war eben das Problem, dass ich ja einen Vertrag hatte in Madrid für eine Walküre Hunding. Und dann haben die Theater das untereinander ausgeschnapst, wie man das so schön sagt, ob sie mich rauslassen. Und es war dann, Gott sei Dank, haben die dann einen sehr schönen Deal gefunden, dass der René dann statt mir nach Madrid gegangen ist und hat den Hunding gemacht. Und ich bin statt ihm nach Berlin und habe den Ochs gemacht. Und so, eigentlich war das dann eine Win-Win-Situation für alle. Und ja, so geht's auch gelegentlich.
Günter Kreuzböck, Sie sind geboren in Waidhofen an der Ips, das liegt im Mostviertel, und das wiederum in Niederösterreich in der Nähe von Linz. Fällt es einem Österreicher einfach leichter, einen Ochs von Lerchenau zu singen?
Naja gut, das ist logisch. Also rein von der Sprache her ist das ja recht viel bevorzugter, kann man nicht sein eigentlich, was das betrifft. Ändert aber nichts daran, dass die Musik trotzdem kompliziert ist. Dass die Knochenarbeit, das Lernen, egal wo du her bist, der gleiche Aufwand ist. Natürlich hast du den Vorteil, mit der Sprache mehr spielen zu können, dass du einfach auch verstehst, die Zwischennuancen. Und das ist dann letztlich auch das, was dann die, wie man sagen, die künstlerische Qualität, wenn man dieses große Wort so benutzen will, ausmacht, dass man einfach auch dieses zwischen den Zeilen lesen, diese kleinen Gemeinheiten auch, die er so oft verstreut, dann entsprechend benutzen kann und auch jedes Wort und jede Silbe, je nach Situation, je nach Regie auch dann entsprechend färben kann. Und da hat man natürlich einen großen Vorteil, ist klar.
Sie haben diesen Ochs von Lerchenau, diesen Womanizer, inzwischen an der Met gesungen, in München, in Berlin. Sie werden ihn in Wien singen, das dürfen wir verraten, soweit sind wir. Aber Sie haben in Salzburg damit debütiert. Sind Sie ein mutiger Mensch, mit so einer Rolle in diese Höhle des Löwen sich zu begeben?
Ja, klar, also solche Dinge, wenn mir wer sagt, sowas geht nicht, dann, also alles, was nicht geht, da sage ich sofort, das wollen wir uns anschauen. Das ist einfach so mein ja, mag sein, vielleicht ein bisschen Risikolust. Und ich denke mir aber immer bei solchen Dingen, das Risiko ist ja auch überschaubar. Also es ist ja bei solchen Dingen, du bringst niemanden um. Das ist nicht irgendetwas, was nachhaltig Schaden verursacht, außer deiner Karriere vielleicht, wenn du es jetzt irgendwie nicht gut schaffst. Und letztlich ist es also diese Art von Herausforderung, die wahnsinnig viele Kräfte und Energien mobilisiert und mit denen man wahnsinnig wächst. Also das kann ich jetzt aus vielerlei Erfahrung schon bestätigen. Ich habe sowas Ähnliches auch 2012 mit Boris Godunov in Madrid gehabt und jedes dieser scheinbaren unmöglichen Dinge, was es ja nicht ist, die du bewältigst, lässt dich einfach in jeder Hinsicht weiter wachsen. Und deshalb habe ich das gern. Und Salzburg war nicht ein besonderer Knaller, weil ja, das einfach dieses Pflaster dort und ja, einfach super. Habe ich gern.
Dann sagen wir jetzt einfach, the show must go on.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for?
The show must go on, gesungen von Freddie Mercury, das war Queen. Ein Wunsch meines Studiogastes Günter Greusberg hier bei SWR 2 zur Person. Günter Greusberg, was verbindet Sie mit Queen, mit Freddie Mercury?
Ja, ich habe das einfach auch gewählt, weil es mich durchaus sehr immer wieder nach vorne pusht und gerade in Zeiten wie diesen, das finde ich, ja, die Hymne der Stunde.
Die Hymne der Stunde und wir haben natürlich, wir haben es eingangs erwähnt, eigentlich eine andere Zielsetzung jetzt hier gehabt oder einen anderen Anlass für unser Gespräch. Wir hatten als großes Thema ein Rollendebüt, das Sie, glaube ich, ja ganz besonders schon seit langer Zeit beschäftigt und es hat einen ähnlichen Stellenwert wie der Ochs in Salzburg. Es ist nämlich der Wotan in Bayreuth. Es wäre der Wotan in Bayreuth gewesen. Sie haben in Ihrem großen, ja in diesen vielen Jahren, die Sie seit 2011 auf dem Grünen Hügel verbringen, fast alle Wagner-Partien Ihres Fachs gesungen. Und natürlich wäre der Wotan jetzt die Krönung gewesen. Wann hat Katharina Wagner Ihnen das mitgeteilt, dass es in diesem Jahr nichts wird?
Naja, das war so, das ist ja natürlich eine sehr, umso trauriger ist die Situation von Katharina und ich hoffe, dass sie sich bald wieder erholt und dass es ihr bald besser geht. Wir waren natürlich jetzt in dieser extrem dramatischen Zeit sehr eng verbunden, weil diese Barcelona-Endprobenzeit und auch dieses kurz vor dem Shutdown, dieses Raus aus Barcelona, das hat uns jeden Tag zusammen verbunden, noch einmal intensiver. Die Absage vom Ring, das war dann ja eigentlich nur mehr, glaube ich, ein oder eineinhalb Wochen später, maximal zwei Wochen. Also die zeitliche Dichte dieser schwierigen Ereignisse war eben sehr bedrückend. Und ich habe schon, als ich dann hörte, dass das so die Theater wahrscheinlich länger geschlossen bleiben, habe ich schon, was Bayreuth betrifft, relativ bald vermutet, dass wenn es wo Probleme gibt, gibt es dort, weil der Platz ist natürlich jetzt aufgrund seiner Enge, aufgrund auch seiner Belüftung, wenn das jetzt alles so in der Form so dramatisch ist, wie es eben zu dem Zeitpunkt ausgesehen hat, der Erste, der fallen wird. Das habe ich schon relativ bald vermutet. Auch wenn es zu dem Zeitpunkt jetzt Mitte, Ende März noch weit weg war, aber wir wussten alle, wir beginnen Mitte Mai zu proben. Also es hat mich von allen Absagen am wenigsten überrascht. Natürlich ist es ein Schock gewesen, aber der am leichtesten zu verschmerzende. Also von allen Absagen ist es der, wo ich sage, ja, okay, kommt dann halt nächstes bzw. übernächstes Jahr und das läuft nicht davon. Aber es gibt andere Dinge, die schon schmerzen, also wo man weiß, das kommt so nicht mehr. Also zum Beispiel der Don Carlo hier, von dem wir jetzt gerade sprechen, das ist schon so ein Ereignis und das wäre eine tolle Besetzung auch gewesen und so, wo man sagt, das ist schade. Oder gleichzeitig hätte jetzt eine Fidelio-Serie in Wien, heuer im Beethoven-Jahr, diese alte Schenk-Fidelio-Staatsoper, das wäre auch was Schönes gewesen, wo so ein bisschen eine ideelle Note dabei ist, wo man weiß, so in dieser Konstellation wird es nicht mehr kommen. Bayreuth, das kommt.
Die andere Frage, die sich natürlich stellt, wenn man Wotan jetzt für 2020 geplant hat, das Konzept des jungen, sehr jungen, ebenfalls österreichischen Regisseurs Valentin Schwarz wird möglicherweise eine etwas andere Handschrift bekommen. Es werden Dinge passieren, die werden da wohl auch einfließen. Das ist eine Sache. Aber wie sieht Ihre Figur aus? Sie haben ja bisher eine Idee von diesem doch durchaus ambivalenten Gott. Das ist ja auch ein zögerlicher Typus. Also er ist ja nicht nur so ein Durchsetzender, aber es hat ja auch ein bisschen was, wo er zweifelt, alles Mögliche. Wie sieht Ihr Konzept bisher aus?
Naja, da hänge ich ja selber in der Luft. Also ich habe mit ihm dreimal jetzt insgesamt getroffen, Valentin, und wir haben dann immer so ein bisschen vorgefühlt, in welche Richtung er denkt und wie das aussehen wird und soll und kann. Und ich denke, das, was ich jetzt weiß, bis jetzt, das wird, nehme ich mal an, wenn er nicht alles umkrempelt, aber ich denke, dafür ist dann doch schon zu viel entstanden und es gibt ja, glaube ich, schon Bühnenbilder und so. Also so ganz ändern wird er das nicht mehr. Und im konkreten Fall beim Wotan, glaube ich, ist das so ein großes Teil. Und der ist eben, wie Sie auch beschreiben, so vielschichtig, dass trotzdem hoffentlich alle Aspekte so weit als möglich mit einfließen. Und das Grundkonzept, glaube ich, wird er hoffentlich beibehalten. Aber mal sehen, wir werden 2022 dann mehr wissen.
Ja. Man könnte sagen, Sie haben jetzt ein bisschen mehr Zeit, den Mann zu fassen, der so schwer zu fassen ist.
Ja, ja, und von dem her, ich bin da gar nicht einmal so traurig. Also das ist wirklich nicht schlimm. Ich probiere, wie das blöd klingt, aber ich habe 4 externe Walküren-Vorstellungen, also nur Walküren-Wotane im April an der Wiener Staatsoper. Das heißt, ich taste mich dann so auf die Art ran. Ist natürlich gewagt, das wahrscheinlich, wenn es überhaupt eine Orchesterprobe gibt, aber es wird schon geben. Und so halt mache ich das halt portionsweise. Also das ist schon okay so. Von dem her, da habe ich wirklich also dieses, sage ich mal, Gottvertrauen, dass dort die Dinge schon richtig laufen und das passt schon.
Gottvertrauen, da passt sehr gut ein Stück hinzu, das Sie sich ausgesucht haben. Te Deum von Anton Bruckner. Das war das Finale aus dem Te Deum in C-Dur von Anton Bruckner, gesungen vom Chor des Bayerischen Rundfunks. Es spielte das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und es dirigierte Bernhard Heiting. Mit dabei war auch Günther Greusböck und er ist heute zu Gast in der Sendung SWR 2 zur Person. Günther Greusböck, diese Aufnahme, die stammt aus dem Jahr 2010 in der Münchner Philharmonie.
Ja, ich kann mich gut erinnern. Das war dieses Jahr, wo ich hier in München kurz vorher diese berühmte, tolle Rusalka-Produktion mitmachen durfte, die für alle Beteiligten, glaube ich, ein ganz großer Wurf war und irgendwo also ein Karrieremeilenstein war. Und dann ist eben so ein Te Deum, was doch irgendwie so eine, ja, wie soll man das sagen, so ein Glaubensbekenntnis, irgendwie fast so eine gewisse Dankbarkeit ja auch ausdrückt, finde ich eine sehr passende Angelegenheit und speziell mit einem Dirigenten wie dem Bernhard Heiting, der einfach für diese Art von Musik diese Größe ausstrahlt und die ja so richtig in der uneitelsten Form wirken und klingen lässt, ist das einfach ein Ereignis gewesen, was mich schon sehr beeindruckt hat.
Nochmal zurück zu Bayreuth und zu dieser Konsequenz. Sie haben einmal gesagt, ein Sommer ohne Bayreuth ist nichts. Was fehlt?
Was fehlt? Es fehlt einfach Bayreuth. Das ist ein bisschen blöd, aber es fehlt einfach erstens einmal diese Arbeitsatmosphäre. Ich sage immer, das ist dieses Sommercamp für Wagner-Sänger, teilweise schwer erziehbare Wagner-Sänger. Es ist ein bisschen so ein ganz spezielles Ferienlager.
Sind Sie schwer erziehbar?
Ja, mitunter schon, beziehungsweise sehr, sehr kritisch und oder sehr anti-autoritär erzogen und einmal alles hinterfragend. Und das ist da oben einfach, ja, ich sage einfach so salopp, weil wir einfach dann wirklich wie so große Buben und Mädchen halt da in unserem Sommercamp sitzen und dann irgendwann, wenn es ernst wird, auch merken, dass wir da richtig große Sachen gelegentlich auch vollbringen und dann Teil von was ganz, ganz Großem sind. Und Bayreuth muss man immer wieder sagen, wenn es dann so richtig dann auf die Zielgerade geht, zu den Endproben und so mit Orchestern und so, und dann spürt man also die Bedeutung und ich sage jetzt ein bisschen pathetisch die Heiligkeit des Raumes auch und speziell dann bei den Aufführungen, so ein Parsifal, wenn dann wirklich auch die Leute, ich sage jetzt ein bisschen auch wieder sehr groß, anders nach Hause gehen, als sie gekommen sind, das sind schon schöne Erlebnisse. Das ist einfach eine Art von Hingabe für eine ganz spezielle Musik und eine ganz eigene Dimension und eines Universums, die mir einfach fehlt, Punkt, ja.
Günter Groesbeck, woher rührt Ihre große Leidenschaft, Ihre Passion für Wagner? Immerhin macht er ja fast, naja, den Großteil Ihres Repertoires aus.
Die tiefe Liebe ist interessant, die ist natürlich auch nicht von heute auf morgen da gewesen oder von Geburt an oder so. Ganz faszinierend, was mir kürzlich immer in den Sinn kam, meine Taufpatin hat mir als Neunjähriger zum Geburtstag eine Musikkassette, war das damals, geschenkt. Da gab es so eine Serie, die hieß Große Komponisten für Kinder erzählt. Also so diese Biografien der Großen und mit Musikbeispielen und so kindgerecht. Also. Und sie hat mir damals auch Richard Wagner geschenkt, die Musikkassette. Und der hat mich gar nicht so interessiert. Ich habe mir das angehört. Es ging gleich los mit ersten Takten Meistersinger-Ouvertüre und so einem knalligen Spruch. Den mag ich jetzt nicht zitieren, weil sonst würde ich ihn fehlerhaft wiedergeben, aber einfach dieser revolutionäre Geist, der ihn ausmacht. Und ja, dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, im Rahmen dessen, was wir zu Hause hatten, so an Schallplatten. Also das war dann Tannhäuser und ein bisschen Lohengrin. Und ja, es waren schon Dinge, die einen beeindruckt haben, natürlich die Monumentalität auf der einen Seite, andererseits auch diese Stoffe, diese doch schweren Stoffe mit diesen mittelalterlichen Mythen, Epen und so, was er da behandelt. Und dann aber als Sänger ging es relativ schnell, weil mir fasziniert hat, diese fast ideale Kombination aus Sprache und Musik und dieser Kosmos, der sie dann bei ihm umspannt, aus wirklich, wo einfach alles einfließt in einer Weise, wie es kaum ein Komponist schafft, also inklusive Philosophie und letztlich, wenn man so will, sogar eine gewisse Symmetrie, die man dann oft auf der Bühne vermisst, wenn sie nicht da ist. Also das hat eine ganz, ganz große Ordnung, die da drin steckt. Und dann kommt natürlich einfach dieser unfassbare Geist, dieser revolutionäre Denkansatz bei vielen Dingen, bei manchen Dingen auch Irrwege selbstverständlich, aber es ist einfach ein unendlicher Fundus. Und dann die riesengroße psychologische Seite, die ich erst jetzt langsam entdecke, wo man dann auch biografisch merkt, und jetzt von wegen die Frage, warum mich der fasziniert, man kommt dann drauf, aha, okay, da ist biografisch einiges ähnlich. Also er ist ein bisschen vaterlos aufgewachsen oder beziehungsweise bei mir ist eben der Vater früh gestorben und bei ihm auch dieses irgendwie Suchen nach einer Vaterfigur und aus dem heraus irgendwo also seinen Platz in der Welt suchen müssen wollen. Ich meine, das müssen wir alle, aber ohne diesen fixen Vorbild. Und da gibt es schon einige biografische, entwicklungspsychologische Muster, die gewisse Parallelen haben. Er ist halt ein bisschen begabt, aber es ist lustig, da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit und deshalb ist wahrscheinlich auch so eine Affinität und Nähe und deshalb fühle ich mich von der Musik auch so angesprochen und von diesem ganzen Wesen dieser Figur und dieses Draufgängertum, dieses einfach Tun und es machen.
Thank you.
war das berühmte Vorspiel zum dritten Akt von Siegfried, wo eben Wotan, also der Wanderer, durch die Welt irrt und die Erde sucht.
Und gewünscht hat sich das der Bass. Sie hören es an der sonoren Stimme Günter Greusböck und am Pult des Bayerischen Staatsorchesters stand Wolfgang Sawallisch. Aber nochmal zurück nach Bayreuth. Eine Produktion, die Ihnen in Bayreuth, glaube ich, unsagbar Spaß gemacht hat, war die Meistersinger-Inszenierung von Barry Kosky, in der Sie Veit Bruckner dargestellt haben.
Ja, das war einfach ein szenisch, glaube ich, sehr, sehr gelungener Wurf, aber nicht nur, also auch musikalisch tolles Cast und Philipp Jordan auch sehr, sehr schön, finde ich, vor allem diese Mischung rausgebracht hat zwischen dieser Tiefe, wie es im Hans Sachs ja auch verdeutlicht, aber auch diesen Witz und diese Transparenz, die es braucht. Und Meistersinger ist natürlich ein besonders schweres Stück für den Bayreuther Graben, weil es sehr viel Durchsichtigkeit und Transparenz braucht. Und du hast eben sehr viele kleine Fugatis, Anspielungen auf Bach, teilweise noch zurückgehend. Und es ist eben nicht jetzt dieses Stück wie Tristan oder Parsifal, wo die Klangrauschfähigkeit dieses Raums so von Vorteil ist, wie es für diese Stücke ist, sondern muss da wirklich auch ganz, ganz, ganz präzise sein. Und es hat wahnsinnig Freude gemacht und die Produktion, also speziell im ersten Akt, ist so lustig auch gewesen. Eigentlich mit jedem Jahr hat es so gewonnen an Spielfreude und ich vermisse es ja fast, also nicht nur, dass Bayreuth jetzt diesen Sommer sowieso nicht ist, sondern dass ich diese Produktion abgeben musste, jetzt wegen der Ring-Konstellation. Aber das sind Erlebnisse, die einfach, die freut mich sehr. Das haben wir wieder genau bei dem Thema, was wir vorher gesprochen haben, diese Ferienlager-Stimmung, die ist da einfach im besten Sinne und im konstruktivsten Sinne und am Schluss kommt dann einfach unter besten Bedingungen sowas raus.
Bayreuth, Wagner, das sind, oder Wagner überhaupt, das sind Opern in einer Größenordnung 4 bis 5 Stunden, die wir uns denken müssen. Viel Personal auf der Bühne, viel Personal im Orchestergraben, jeweils ein großer Chor, nicht nur die Protagonisten. Frank Hastorf hat im Rheingold zu seinem Ring die Geschichte vom gestohlenen Rheingold und die Auseinandersetzung von Wotan mit den Riesen Fafner und Fasold vor der Kulisse eines heruntergekommenen amerikanischen Motels erzählt. Und es gibt ein wunderbares Szenenbild, da stehen 8 Leute eng gedrängt in einem kleinen Raum. Kann es in Zukunft solche Bühnenbilder oder solche Ensemblestellen eigentlich noch geben?
Ja, ich würde sagen, es muss sie wieder geben, weil wir einfach als Menschen soziale Wesen sind und das ist ja nicht irgendeine abartige Idee von Frank Castorf gewesen, sondern er hat ja einfach sehr lebensnahe, natürlich in seiner Art und ein bisschen verrückt, das so erzählt und vor allem diese Szene, was Sie da beschreiben in dem Motelzimmer oben, ja, die ist wirklich, also aus Hygienemaßnahmen-Sicht ist das, wäre das jetzt sozusagen das, also wenn man jetzt irgendwo Werbung gegen Öffnung der Oper im Normal, zur alten Normalität zurückkehrend zeigen wollte, müsste man dieses Bild zeigen, weil da oben ist es wirklich eng gewesen und da ist alles an Tröpfchen geflogen, auf engstem Raum, was Gott verboten hat oder das Gesundheitsamt eher. Aber das wird uns nichts nutzen. Also wir werden zurück zu einer erweiterten, aber doch gesunden, bewussten alten Normalität auch müssen, weil viele Dinge sind einfach schlichtweg nur so möglich. Und wir haben als Menschengeschlecht jetzt viele Jahrtausende schon viele Krankheiten überstanden. Und Social Distancing ist kein Dauerzustand. Also das ist klar und das wissen wir. Es geht ja da um psychologische Dinge, die uns nachhaltig fehlen und von der Entwicklung jetzt auch was Kinder betrifft und geschweige denn von partnerschaftlichen Dingen. Also das wird sich so oder so nicht vermeiden lassen. Wir müssen einfach das behutsam jetzt schauen, wie es läuft und dann, glaube ich, zu dem bald zurück und speziell was diese große Musik betrifft, mit jetzt vielleicht ein bisschen schauen, diese und jene Abstandsregeln befolgen. Gibt jetzt eh viele Untersuchungen schon, wie gefährlich ist jetzt welcher Aerosolausstoß oder so, wie problematisch. Ich würde mal jetzt hoffen, dass wir ab September wieder einigermaßen normal spielen und vielleicht halt das eine oder andere konzertant machen müssen, mit bisschen größeren Abstand. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Option. Vielleicht im Publikum eben diesen oder jenen Abstand, aber ich hoffe, dass es möglichst bald wieder normal wird in dem Sinne. Eine bewusste, neue, aber doch alte Normalität.
Und Sie sind in dieser Hinsicht auch ein großer Kämpfer für die Sänger und den Kulturbetrieb und haben sich sogar manchmal ein bisschen weit sogar aus dem Fenster gelehnt.
Ja, ich finde, es sind zwei Paar Schuhe. Es gibt natürlich das Thema, wie es jetzt mit unseren Verträgen abgehandelt wurde und das hat uns doch gezeigt, dass da vieles, vieles neu auszutarieren ist und neu zu organisieren ist jetzt in Zukunft, das müssen wir schnell machen, weil natürlich die Berufung auf höhere Gewalt, wie das einfach dann die sehr viele, also eigentlich so, würde ich sogar fast sagen, die meisten Theater jetzt momentan so mit uns gehandhabt haben, diese Sache der Nichtbezahlung, Das ist natürlich ein Zustand, der so nicht geht. Und die Frage ist jetzt, sie sind ja noch immer nicht ganz durch. Also gibt ja noch immer Länder und auch Theater, wo einfach noch immer keine Lösungen wirklich auf dem Tisch sind.
Und Sie sprechen jetzt auch nicht nur für Österreich oder Deutschland, sondern das ist auch übergreifend.
Natürlich, das Ziel ist ja auch, muss ja auch sein, dass wir eine rechtsverbindliche, mal vorläufig europaweit geltende Lösung finden. Wäre natürlich toll, überhaupt eine weltweite. Dieser höhere Gewaltparagraf, der uns da eben jetzt auf den Kopf fällt, der ist ja normalerweise immer nur zur Anwendung gekommen, wenn, keine Ahnung, wie in Dresden, wann war das, 2002, glaube ich, die Semperoper dann irgendwo überflutet war oder wenn ein Bühnenraum kaputt geht oder irgendwas abbrennt oder von mir aus mal, was es auch schon mal gegeben hat, einmal ein Generalstreik ist, wo das ganze Land lahm liegt, aber nicht über Wochen, Monate und auf unbestimmte Zeit. Und speziell dann, da kommen wir jetzt auf mein zweites Thema, bei mir ist natürlich auch mein persönlicher Zugang zu dem Umgang mit dieser Pandemie. In diesem Fall, wenn man dann auf Spekulation, auf Zahlen, wie sie sich entwickeln könnten, höhere Gewalt anwendet, da wird es dann ganz problematisch, weil wir reden ja von Berechnungen von, wie es sein könnte. Wie wir wissen, ist es nicht so eingetreten, Gott sei Dank. Aber da wird es eben dann für uns problematisch, wenn du sagst, ja Moment, höhere Gewalt, irgendwo müssen wir dann anfangen, das neu zu justieren, weil wir können ja dann, man kann jetzt, ist jetzt ein schlechter Vergleich, aber durchaus vom juristisch, glaube ich, durchaus auch passend, du kannst nicht auf Verdacht, weil im Sommer der Wetterbericht voraussagt, dass es im August wahrscheinlich Sommergewitter gibt nach 17 Uhr, schon mal vorsorglich alle Open-Air-Konzerte nach 17 Uhr absagen, weil da Gewitter sein könnte, wo der Blitz einschlägt und so. Also da müssen wir uns schon irgendwo an etwas orientieren, wo wir verbindliche Richtlinien haben und verbindliche Zahlen, die wirklich auch, oder Ereignisse, die wirklich eingetreten sind und nicht, was eintreten könnte. Also das ist ein bisschen das Problem und der Umgang mit dieser ganzen Sache. Und deshalb habe ich mich da sehr gern aus dem Fenster gelehnt, weil mir einfach die Art und Weise der Herangehensweise an diese Sache zu eindimensional ist. Es gibt dann schon irgendwo auch verschiedene Zugänge zum Thema Gesundheit versus Freiheit. Und ich bin, das ist halt meine persönliche Meinung, für mich ist Freiheit auf der gleichen Stufe wie Gesundheit. Also das ist für mich ganz, ganz entscheidend. Und ich habe das am Beginn auch sehr provokant, aber doch, ich meine das genauso. Ich habe gesagt, mir ist lieber in Freiheit das Risiko einzugehen, irgendwie an einer Krankheit, egal was auch immer das ist, zu sterben, notfalls sogar als Preis, als lebenslang in Hausarrest oder in einer behüteten, gesicherten, gesunden, nicht infektiösen Ambiente dahin zu fristen. Weil diese Art des verängstigten Eingesperrtseins ist kein Leben, wie ich es auf Dauer führen möchte. Das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also es ist einfach eine persönliche Geschichte und man muss einfach jetzt ein bisschen aufpassen, dass man dann auch nicht die Leute, die vielleicht so denken, und es gibt mehr als man denkt, das sind nicht nur Spinner, dann auch nicht irgendwie so als Gefährder hinstellt oder als Lebensgefährder, weil der Mensch ist als soziales Wesen auf die Welt gekommen, der Mensch ist also nur in der Form überhaupt menschlich, weil er sich durch Fortpflanzung überhaupt einmal über die Generationen ja weiter transportiert hat und das geht halt einfach auch nicht mit Social Distancing und das ist jetzt ein bisschen, wo wir wieder langsam beginnen müssen, dass unser Leben eine gewisse Unberechenbarkeit hat und eine gewisse Endlichkeit und wir uns nicht auf ewig einsperren können.
Es gibt einen Song erneut von Queen, der dieses Thema für Sie, glaube ich, ganz gut beschreibt.
Ja, wobei das in dem Zusammenhang würde ich das jetzt gar nicht so sagen, weil da hat es fast ein bisschen einen Unterton, wo man sagt, es ist einfach ein wunderschönes Lied und es hat einfach ein bisschen genau diese Endlichkeit und einfach dieses Thema, wer sind wir, was machen wir hier, es ist einfach ein bisschen dieses Gefühl von, wir sind hier einfach Gast.
There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams? Slips away from us. Who wants to live forever? Who wants to live forever? There's no chance for us. For us.
Das war Who Wants to Live Forever von Queen, geschrieben von Brian May.
Ja, das ist einfach eines der schönsten, ich will nicht einmal sagen Pop-Ballade, aber es ist ein Lied mit unglaublichem Tiefgang und einfach eine Melodik. Und das hat mich immer beschäftigt. Und vielleicht ist es auch so, weil mich persönlich der Tod sehr früh schon begleitet hat. Eben, ich habe das vor kurzem gerade gesagt, dass mein Vater sehr früh gestorben ist und habe sehr früh sehr intensive Begegnungen mit dem Tod gehabt und habe dazu, glaube ich, relativ... Wie soll ich das nennen? Lockere Einstellung. Und ich bin da auch so, ohne jetzt einer Konfession anzugehören, so gläubig, dass ich auch durch die Kraft der Musik auch spüre, es gibt irgendetwas, was einfach über unsere rein physische Existenz hinausgeht. Und das ist ja, glaube ich, auch das Geheimnis, warum wir alle diese Musikform auch so schätzen, weil sie ja dann doch irgendwo fast was Spirituelles, Religiöses beinhaltet. Manchmal.
Sie sind 1976 geboren und sind aufgewachsen in einer Familie, die mit der Musik weniger professionell zu tun hatte. Auch wenn gleich Sie Ihren Vater früh verloren haben, er war Arzt, Sie haben zwei ältere Schwestern, Ihre Mutter ist Lehrerin gewesen und Sie haben eine doch sehr zufriedene Kindheit in einer ländlichen Umgebung gehabt, die Ihnen sehr viel Spielraum und Naturfreiheiten gelassen hat. Und obwohl Sie heute, Sie sind Österreicher, das stimmt, gebürtig, aber eigentlich darf ich Sie gar nicht als Österreicher mehr bezeichnen, weil Sie haben nämlich Günter Groesbeck, die inzwischen die Schweizer Staatsbürgerschaft, das hängt mit Ihrer Frau zusammen. Sie reisen immer noch nach Waidhofen, haben immer noch eine enge Beziehung zu Ihrer Geburtsstadt.
Das ist eine super, super schöne Ecke und ich muss dann immer dazu sagen, diese Region ist ja so voller Musik und ich meine, wir haben Bruckner ja als unseren Begleiter auch durch die Sendung, diese Musik ist von dort und das ist einfach auch die Beschreibung dieser Region, dieses Mostviertel hat einfach dann so durch diese sanften Hügel eine unglaubliche Poesie und aber eine unglaubliche Plastizität auch. Also wenn man da wo oben steht und so gerade so im Herbst, wenn so Nebel unten im Tal sind oder auch im Frühjahr bei der Mostblüte und so, das ist, hat wahnsinnig schöne Bilder und griffige Atmosphären, die man dann in vielen Stücken, eben gerade speziell Bruckner, immer wieder widerspiegelt bekommt im Akustischen.
Wo wurde Ihre Stimme entdeckt? Von einem Freund auf dem Fußballplatz?
Naja, es gab zwei etwas fragwürdige Begegnungen. Das eine war mal am Fußballplatz, das stimmt. Ein Fußballstadion, muss man eigentlich sagen.
Die Story müssen Sie aber jetzt erzählen.
Ja. Also das war beim Fußballmatch von der Wiener Austria, also Austria-Wien, im Fansektor. Und das sind natürlich so diese ganz geistreichen Sprüche, die da so gebrüllt und gekrölt werden. Und irgendwann mal mit ein anderer, etwas ruppiger Zeitgenosse dann so angefragt und gesagt, hey du mit der Stimme da. Und dann habe ich mir gedacht, wen meint er? Also habe ich das erste Mal irgendwie mitbekommen, dass er vielleicht eine gewisse Tragfähigkeit oder sonst was hat. Und die wirkliche, wo das dann wirklich ein bisschen mehr Gehalt hatte, Entdeckung, wenn man so will, war bei einer Geburtstagsfeier zu sehr, sehr später Stunde mit sehr, sehr lustiger, alkoholgetränkter Atmosphäre, wo ich mich dann wirklich dazu überwunden habe, da vor Leuten das erste Mal wirklich was zu singen. Und da wurde ich dann wirklich bekniet von auch einigen Musikern und Musikstudenten, die mir gesagt haben, hey, du musst was machen. Also das ist wirklich eine ernste Geschichte und das klingt so gut. Und aufgrund dieser Begebenheit bin ich dann auch so in diese ganze Mühle reingeraten zum Vorsingen und so weiter. Aber das war schon weiter weg, ja, die Überwindung.
Haben Sie Klavier vorher gespielt?
Ja, klar. Und mit großer Ambition und großer Lust. Also so mit 8 Jahren begonnen. Also natürlich jetzt für so ein klassisches, sage ich mal, fernöstliches Wunderkind. Da kann ich natürlich nicht mit, dass ich irgendwie mit 3 irgendwo das volltemperierte Klavier hämmere. Das leider nicht. Aber schon mit Ehrgeiz, mit Lust und auch mit Träumen. Also ich wollte eigentlich so mit so 10, 11, habe ich mir so gedacht, also Pianist und Dirigent, das war so mein Traumbild. Und deshalb ist ja auch die Beziehung zur Musik eine sehr tiefe, unabhängig und weit weg jetzt noch vom Entdecken der Stimme. Aber der Bezug zur Musik ist schon sehr, sehr lange da. Ja.
Ihre pianistischen Fähigkeiten, die haben Sie jetzt ja auch wunderbar vor kurzem erst grandios unter Beweis gestellt, nämlich die Met Gala at Home. Sie haben Strauss gesungen und haben sich zu Hause in Lugano am Flügel begleitet. Also ich denke, das hat Ihnen großen Respekt eingebracht.
Danke. Nein, das war natürlich ein lustiges, aber auch trauriges Event, diese Matt at Home Gala, weil irgendwo wurden wir eben so richtig konfrontiert mit dieser schrägen Situation momentan. Es hat jeder so seine musikalische Postkarte da ins Internet geworfen und das war alles live. Und als die Anfrage kam, habe ich natürlich sofort überlegt, was mache ich? Ich habe zunächst gedacht an den Marco Amiato, der 15 Kilometer von uns wohnt, und haben wir gedacht, vielleicht mit ihm irgendwas. Und dann habe ich mir gedacht, rein von der Stückwahl ist mir sofort die schweigsame Frau und dieser berühmte Schlussmonolog vom Sir Marosus in den Sinn gekommen, weil der einfach perfekt passt. Und das ist ja nicht so schwer zu spielen technisch, und das Spielen ist eine Sache, aber Spielen und Singen das ist nicht so ganz ohne, weil das ist ein bisschen wie telefonieren und Autofahren und Essen, was man natürlich nie machen würde, aber so dieses Multitasking, wo man dann schon sehr aufpassen muss und natürlich wissen, dass das live ist und das wirklich viele, viele Hunderttausende oder ich glaube sogar mehr Leute sehen, ist dann schon eine gewisse Herausforderung. Und hat aber Spaß gemacht und ich glaube, das war von der Wahl her des Stücks atmosphärisch und so ganz passend.
Auf dem Flügel auch noch ganz passend ein Modell von der Met.
Ja, das sind so unsere kleinen Spielereien. Wir haben da so unsere kleinen Fantasiewelten, entweder eben dieses Modell von der Met oder eine Nachbildung vom Schloss Neuschwanstein. Das ist eigentlich so mein Lieblingsexponat, was so am Klavier irgendwo so eine Atmosphäre von König Ludwig irgendwo hergibt, und da kann man so ein bisschen träumen. Oder eben meine Tochter hat so ein, ich glaube, das ist was das Lego, so ein Hogwarts-Castle-Modell, so ein riesengroßes, das passt auch gut. Also wir haben da immer so saisonal unsere Dinge stehen.
Das war der Flug zum Elfenbeinturm aus dem Film Die unendliche Geschichte. Und diese Musik, die hat Klaus Doldinger geschrieben. Und eingespielt wurde sie vom Symphonieorchester Graunke in München. Und die musikalische Leitung hatte Klaus Doldinger als Dirigent. Gewünscht hat sich das Günter Greusböck, der Bass aus Österreich und der Schweiz sozusagen, ist zu Gast in SWR 2 zur Person. Und Günter Greusböck, das ist ein Film, zu dem Sie eine besondere Beziehung haben.
Ja, das ist einer meiner ersten so großen Kinofilme gewesen in den 80er Jahren, und bin immer wieder erstaunt, wie zeitlos einfach dieses Thema ist. Und gerade auch jetzt, also dieser Kampf für diese Welt Phantasiens und diese Zauberwelt der menschlichen Fantasien und einfach auf der anderen Seite dieses Nichts, was einfach die Menschen in ihrer Angst so gefügig macht und so kontrollierbar und auch so hoffnungslos. Und das ist gerade aktuell, finde ich, ganz besonders brisant. Und auch dieser Freiheitsdrang, wieder den Menschen die Möglichkeit zu hoffen, zu träumen und raus aus dieser Angstspirale und diesem Kontrollwahnsinn auch zu kommen, das hat für mich dann in ganz besonders fast alarmierenden Aspekt momentan. Also die Musik ist und dieser Film immer begleitet mich eigentlich fast tagtäglich, denke ich, an irgendeine Szene. Dieses sich zutrauen und einfach für die Sache zu kämpfen, irgendwie permanent anspornend und begleitet, aber jetzt ganz besonders, ja.
Sie haben ja ein relativ breites Spektrum im Repertoire. Und wenn man zwei Rollen nimmt, zum Beispiel Veit Pogner, den sehr ernsthaften in den Meistersingern, und ihn in Kontrast setzt zu einer Figur, die Sie hier 2018 an der Bayerischen Staatsoper gesungen haben, nämlich den Kesal, den Heiratsvermittler in Der verkauften Braut von Smetana, dann hat man das Gefühl, da sind zwei extreme Welten in einer Person. Wie gerne spielen Sie Komödie? Wie gerne gehen Sie so aus sich raus, wie Sie das bei diesem Kesal gemacht haben? Also einer, der wirklich ein schmieriger Typ ist, aber der in dieser Produktion, die David Bösch inszeniert hat hier in München, total sympathisch war.
Ja, das ist ein bisschen Ochs-mäßig auch. Nicht ganz so subtil, nicht ganz so fein im Humor, weil einfach die Figur ein bisschen einfacher ist und weniger höfisches Pipapo rund um sich hat. Also er muss sich jetzt nicht ganz so der Konvention entsprechend benehmen, wie es eben ein Ochs muss, aber das macht mir wahnsinnig Spaß. Und vor allem auch im Kontrast zu wirklich seriösen und tiefen Figuren, wenn wir jetzt zum Beispiel Gurnemanns nehmen. Also Pogner ist so zwischendrin, weil der hat ja durchaus auch so in der Singschule seine Momente, wo man ihm einen gewissen Humor zutraut. Also man kann ihm schon mal zutrauen, dass er am Wirtshaustisch vielleicht einmal einen Witz auch erzählt. Gurnemanns weiß ich jetzt vielleicht nicht so, vielleicht. Und dieser Kontrast ist ja das, was einem auch seelisch abdeckt. Also bei mir ist es so, ich bin totaler Blödel-Typ manchmal oder schon durchgehend eigentlich, aber wenn es um was geht und wenn es ernst ist, dann kann ich ja, glaube ich, einigermaßen im Rahmen meiner Möglichkeiten durchaus einen gewissen Tiefgang auch zeigen oder zumindest Verständnis oder weil es halt geht, empathisches Verständnis sogar in einer Situation entgegenbringen und das kombiniert sich ganz gut und ich glaube, Musik ist ja auch da nicht nur ein Ventil, sondern auch eine Quelle, die einen schöpfen lässt, diese Dinge einzufließen und diese Seiten in sich selber auch noch einmal zu unterstützen, auch mit denen irgendwo in eine Resonanz zu treten und dann kann man das auch da weiterentwickeln. Das ist ein Riesenglück in dem Beruf und deshalb vermisse ich ihn auch so, merke ich gerade wieder.
Weiß ich doch eine, die hat Dukaten, hat Dukaten. Weiß mir doch eine, die hat Dukaten, hat Dukaten. Wenn mir die Kleine, wenn die Seine, bin ich wunderbar. Für die Kleine, die Seine, die ist wunderbar. Und nicht zu versteigen, was doch ihr eigen, was ihr eigen. Nicht zu verschweigen, was doch ihr eigen, was ihr eigen. Ich sag's offen, wie das übersteigt. Wie jedes offen, ihr seid offen, wie das übersteigt.
Weiß ich doch eine, die hat Dukaten. Das Duett mit Hans, in dem Fall war das Pavol Preslik, mit Günter Kreuzböck. Und Günter Kreuzböck ist zu Gast in SWR 2 zur Person. Und diese Produktion von Friedrich Smetanachs Verkaufter Braut hat er hier in München gemeinsam 2018 mit dem Ensemble Unterleitung von Tomáš Hanus und dem Bayerischen Staatsorchester in Regie von David Bösch auf die Bühne gebracht. Eine internationale Karriere, Günter Kreuzböck, so wie Sie die inzwischen leben, an allen großen Häusern weltweit, viel mit Wagner, Strauss, auch Mozart, Verdi, verlangt natürlich ein internationales Leben. Aber es gibt Fixpunkte in Ihrem Dasein. Das eine ist Ihr Wohnort in Lugano. Dort leben Sie mit Ihrer Familie. Aber ganz wichtig ist nach wie vor, wir haben es auch schon mal gesagt, Waidhofen. Sie sind passionierter Radlfahrer. Und Sie haben ja auch eine Achse nach Wien. In Wien haben Sie studiert. Aber Waidhofen ist für Sie ein, Sie haben es vorhin schon sehr schön beschrieben, ein besonderer Ruhepol. Welchen Stellenwert hat Bruckner für Sie seit wann?
Bei Bruckner ist es so, dass mir die Musik als Kind fast ein bisschen beängstigt hat. Also ich habe meine erste Begegnung war eine Aufführung von der 7. Symphonie, die ja sehr, sehr schön und damit so ein, fast so ein Freiheits-Esprit beginnt in diesem schönen E-Dur. Und dann gibt es aber plötzlich im ersten Satz so eine ganz brutale Stelle, die richtig knallt. Und ich kann mich noch richtig erinnern, wie ich mich da echt fast gefürchtet habe in einem Konzert. Und dann habe ich mich trotz dieser Begegnung, wenn man das so ein bisschen wie eine, fast so ein Schockerlebnis betiteln kann, einmal ans Tedeum gewagt, weil wir hatten die Schallplatte zu Hause und es war mir dann zu dem Zeitpunkt noch etwas zu globig, zu groß, zu monumental, hat mir ein bisschen erschlagen.
Tut, glaube ich, erschlägt, glaube ich, jeden.
Ja, am Beginn wahrscheinlich, klar. Aber wenn du dann spürst, gerade in diesen in Phrasen, wie wir es zum Beispiel in der 7. am Beginn hast oder im langsamen Satz in der 8., wo du dann plötzlich spürst, hey, das ist ja eigentlich, entspricht ja fast der Region, aus der du da kommst. Oder das, was du da mit dem Rad rauf und runter fährst, ist bis zu einem gewissen Grad fast diese Musik, dieses Schwebende über die Hügel, Gleitende oder drüber Schauende, was du da hörst. Und wenn du dann in späteren Jahren, wo du dann ein bisschen entspannter sowas betrachten kannst, das realisierst, dann wird dir erst bewusst, dass das eigentlich die klangliche Entsprechung deiner Heimatregion ist. Und hat dann ganz besondere Zauber und einfach auch diese, einerseits wird dann auch diese Wucht und diese Masse eine ganz andere, weil man auch spürt, dass es einfach eine große Demut hat, diese Musik, und eine unglaubliche Ehrlichkeit. Und die so erdverbunden und irgendwie auch gottverbunden ist. Also es ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Kosmos, der sich da auftut. Und deshalb ist dann diese Beziehung auch entstanden, weil es ein bisschen das repräsentiert, wo man herkommt.
Ein Ausschnitt aus dem dritten Satz, dem Adagio aus der 8. Symphonie von Anton Bruckner, eingespielt vom Philharmonischen Orchester Rotterdam unter Yannick Nissi-Seguin. Und zwar ist das eine Aufnahme aus dem Jahr 2016 in Rotterdam im De Dölen aufgenommen. Und gewünscht hat sich das Günter Greusböck. Der österreichische Bass ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Günter Greusböck, Waidhofen ist ein wesentlicher Ort, aber Ihr Lebensmittelpunkt ist inzwischen in Lugano, wenn Sie denn dann mal zu Hause sind. Es gibt ein Jahr, das Jahr 2012, da waren Sie nur 16 Tage im eigenen Bett. Sie haben eine Tochter, die ist 2009 geboren, heute 11 Jahre alt. Ihre Frau, die haben Sie kennengelernt während Ihrer Zeit des festen Engagements in Zürich. Dahin hat sie Alexander Pereira geholt. Das war im Übrigen ihr zweites festes Engagement. Sie haben sehr schnell nach Ihrem Studienabschluss in Wien auch eine Stelle an der Wiener Staatsoper im Ensemble gehabt und haben diese beiden festen Ensemblestellen dann aufgegeben zugunsten des freien Schaffens und Dasein, sind aber sehr viel unterwegs. Was ist für Sie Heimat? Und Sie hätten ja zum Beispiel mit Ihrer Frau auch in Zürich bleiben können. Ihre Frau haben Sie dort am Theater kennengelernt, die ist aber keine Sängerin.
Nein, das war die Assistentin von Alexander Pereira zu dem damaligen Zeitpunkt und ich war eben ein Problemfall, weil ich sehr viele Anfragen hatte und bin dann immer in der Direktion gelandet als Bittsteller und die hat sich dann meiner erbarmt sozusagen. Und wir sind auch einige Jahre dann in Zürich geblieben, beziehungsweise außerhalb von Zürich, in so einer Landgemeinde, sehr schönen, und haben uns dann am Ende fürs Tessin entschieden, weil wir, also sie, ihren Vater, meinen Schwiegervater dort noch hatten und noch haben, Gott sei Dank. Also er hat jetzt wirklich diese schwere Zeit, das war jetzt wirklich heftig überstanden. Also er hat den letzten Freitag seinen 90. Geburtstag feiern müssen, alleine leider. Also das ist eine ganz bittere Geschichte, weil er jetzt 8 Wochen so gut wie niemanden gesehen hat. Aber er lebt. Und das hat sich dann bis jetzt gelohnt, weil, also es war die richtige Wahl, weil einfach der Platz wunderschön ist, dieser Bezug, dieser Familienaspekt, auch, dass man den Schwiegervater eben, solange es gegangen ist, zu Hause hatte und dieses Familiengefühl auch der Tochter so zu vermitteln. Und da sie eben mit, darum heißt es ja Muttersprache, über ihre Mutter einfach das Italienisch als erste Sprache eben verinnerlicht hat, war das einfach die richtige Wahl, auch sie in eine Schule dort zu stecken. Und das macht ihr Spaß und ich glaube, das ist die richtige Umgebung.
Sie sind sehr, was Ihr Privatleben anbelangt, durchaus zurückhaltend verglichen mit Kollegen wie Anna Netrebko.
Naja, das stimmt gar nicht so. Ich bin ein ganz schöner Twitterer geworden jetzt leider in dieser Zeit, muss ich ja gestehen, habe mir da auch durchaus zu dieser Sache geäußert. Ich bin grundsätzlich nach außen hin versuche ich mich unpolitisch zu verhalten, weil es, oder das, was politisch, was wir unter Politik verstehen, meistens oder sehr oft einfach doch eher oberflächlich ist und nicht wirklich in die Sache selber reingeht. Also da geht es dann immer, Sie wissen, irgendwie Etiketten oder irgendwelche, der hat das gesagt und der, also diese Themen versuche ich wirklich auszusparen, weil ich irgendwie der Meinung bin, das, was man, wenn man sich so als Künstler bezeichnet, und ich glaube, dass ich aufgrund meiner Aussage durchaus klingt unbescheiden, aber als Künstler bezeichnen möchte, sollte das schon etwas mehr sein als nur einfach Selbstdarstellung um der Selbstdarstellung willen. Und einfach politisches, das ist nicht gut, aber wenn natürlich jetzt eine Zeit wirklich noch so herausragend ist und so besonders wie jetzt gerade, dann bin ich schon jemand, der dann auch die Klappe aufreißt und dann haue ich auch ab und an mal einen Tweet raus, der vielleicht einmal dem einen oder anderen nicht gefällt. Wenn es wirklich um was geht, glaube ich, muss man schon auch ein bisschen zu seiner Meinung stehen. Und deshalb, ja, ein bisschen mache ich das schon mit.
Ansonsten gibt es FaceTime für Sie als Familienaustausch, wenn Sie so viel unterwegs sind. Aber Sie haben Zeit und wir haben ja gesehen, bei der Met-Übertragung, es gibt natürlich im Hause Kreuzberg einen Flügel. Das Klavier begleitet Sie seit Ihrer Kindheit. Und ich denke, Pianisten spielen für Sie oder Klaviermusik spielt für Sie überhaupt eine große Rolle neben der Oper.
Ja, also jetzt gerade in dieser berufsunfähigen Zeit, habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit gefunden, ein bisschen mehr zu üben wieder, und Klaviermusik ist natürlich Kindheitserinnerung und gibt dann einfach auch Stücke, mit denen ich ganz, ganz besondere tiefe Erinnerungen verbinde, und eines von dieser ganz tiefen Sorte ist das zweite Klavierkonzert von Frédéric Chopin, und da gibt es eine ganz spezielle Einspielung, die ich mit, glaube ich, als Zehnjähriger damals eine Schallplatte erworben habe, und ich habe da wahnsinnig dran geübt und wirklich geträumt, irgendwann mal dieses ganze Konzert zu spielen, aber das ist, dafür hat es nicht genügt.
Das war das Larghetto, der zweite Satz aus dem zweiten Klavierkonzert in F-Moll, Opus 21 von Frédéric Chopin, gespielt von Ivo Pogorelitsch, begleitet vom Chicago Symphony Orchestra unter Leitung von Claudio Abbado, eine Aufnahme aus dem Jahr 1983. Und gewünscht hat sich das der Bass Günter Greusböck. Er ist zu Gast in SWR 2 zur Person. Günter Greusböck, wir bleiben gleich beim Klavier, weil ab und an geben Sie ja nun doch auch Liederabende. Und der Klavierbegleiter ist da ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass so ein Abend gelingt. Seit 2010 arbeiten Sie mit Gerold Huber sehr intensiv zusammen. Sie sind, glaube ich, auf einer Ebene, was Humor, überhaupt Temperament, Impulsivität anbelangt. Sie haben Schubert mit ihm gemacht, Die schöne Müllerin und Die Winterreise, zwei sehr konträre und schwierige Liederzyklen. Und Sie haben jetzt ein Projekt im letzten Jahr herausgebracht, verschiedene Liederzyklen von Brahms, Mahler, Hugo Wolf und Wagner natürlich. Der Titel dazu ist, glaube ich, mehr als doppeldeutig. Wie kam es dazu?
Ja, das ist eine lange Geschichte, aber wir haben einfach versucht, für dieses schwere Programm einen gemeinsamen Nenner zu finden, einen ganz einfachen, einen plakativ starken, der irgendwie alles abdeckt, was sie da thematisch in dieser Platte befindet. Und ja, dieser Herz-Tod hat für uns die passendste Entsprechung dargestellt für diese vier Zyklen. Und jetzt so mit einer gewissen Distanz bin ich auf die Platte, ja, man sagt bei uns, Dummheit und Stolz wächst auf demselben Holz. Aber ich schaue irgendwie zurück und denke mir, das war schon eine ganz coole Geschichte, was wir da geschaffen haben, vor allem wie das entstanden ist, sehr, sehr so hemdsärmelig, also wie es mit Gerold halt das meiste ist. Das ist einfach die große Qualität auch mit ihm, weil, wie Sie richtig sagen, wir so auf so einer gleichen Wellenlänge ticken. Und dann kommt aber aus dem heraus oft was ganz was Tiefes auch und was ganz was Gehaltvolles. Und das ist dann schön, wenn man so zurückschaut, weil es ein bisschen wie ein Fotoalbum ist von einer ganz besonderen Lebensphase auch.
Treibhaus, die Nummer 3 aus den Besendonk-Liedern von Richard Wagner in einer Interpretation von Günter Greußböck, und am Flügel wurde er begleitet von Gerold Huber. Und Günter Greußböck ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Günter Greußböck, Sie sind auch mit einem Projekt beschäftigt und das bringt einen natürlich dann mal auf die Gedanken, planen Sie schon für die Zukunft? Sie werden einen Wechsel ins Regiefach vornehmen, und ermöglicht hat Ihnen das der Intendant des Theaters an der Wien, und das wird im nächsten Jahr folgen. Und wir bleiben natürlich damit bei Wagner, nämlich das Ganze nennt sich Tristan-Experiment.
Naja, Wechsel wäre zu viel gesagt. Also es war so, ich kann mal die Geschichte kurz rekonstruieren. Ich habe letztes Jahr die Eröffnungspremiere, Rusalka war das im Theater an der Wien, Regie von der Amelie Niermeier, mitgewirkt als Wassermann, und der Roland Geier, der Intendant vom Theater an der Wien, der ja auch die kleine Kammeroper nebenbei betreibt, also das ist Teil vom Theater an der Wien, hat jetzt ein bisschen den Probenprozess so mitverfolgt und sich das angeschaut, und ja, und irgendwann haben wir uns einmal so getroffen und haben über mögliche Termine noch gesprochen, weil geht ja dann auch mit Ende nächster Spielzeit. Und nachdem das erste Mal war und irgendwie wir uns eigentlich gut leiden konnten und das gut funktioniert hat, haben wir wirklich alle Möglichkeiten abgegrast, wo man noch irgendwas reinquetschen könnte. Und dann, ja, nach, glaube ich, 2 Stunden Brainstorming hat er mir dann irgendwie gesagt, sag einmal, du sprudelst so viel Musik und das ist so eine Begeisterung und so eine Leidenschaft da, hast du nicht Lust einmal zum Inszenieren? Und dann habe ich im ersten Mal gesagt, ich weiß nicht, also puh. Und dann habe ich im gleichen Moment gesagt, naja, und habe das aber dann so bleiben lassen und habe mir gedacht, okay, das war nur so eine Schnapsidee von ihm. Ja, und er kam dann, glaube ich, 1-2 Wochen später wieder und mich wieder gefragt, und da habe ich ein bisschen mehr mit dem Gedanken gespielt, und dann hat er mich ganz direkt gefragt, ja, was für ein Stück würde dich denn interessieren? Dann ist mir sehr schnell eingefallen, also vielleicht mein Lieblingsstück, schwer zu sagen, aber vielleicht eines der größten Werke überhaupt, ist eben der Tristan und Isolde. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich, ich meine, wir haben es jetzt ja gerade da in den Wesendonk-Liedern gehört, was ja im Prinzip eine Studie zu Tristan ist, das braucht keinen monumentalen Apparat von 110, 120 Orchesterleuten und jetzt auch nicht irgendwie, sind keine großen Chorszenen und so. Das ist eigentlich ein intimes Stück, und die Größe oder der Raum entsteht eigentlich mehr in dem Klang und Weitergehen oder eben nie ankommender Harmonien. Und wie man auch weiß von Bearbeitungen der Wesendonk-Lieder für kleines Orchester, das klingt mit 20 Leuten oder schon sehr, sehr gut. Und es gibt für Tristan da wirklich auch Bearbeitungen, die wir jetzt noch extra noch einmal verfeinern. Und ja, wir sind uns dann eben zu dem Punkt gekommen und gesagt, ja, wir machen einfach Tristan in einer besonderen Form, natürlich auch mit Kürzungen, haben jetzt sehr gute Striche, glaube ich, also das ist richtig knackig und da fehlt kaum was. Und ich habe dann, irgendwie hat man da echt total freie Hand gelassen, ich habe ihm dann das Cast mehr oder weniger zusammengestellt, weil ich habe 2 Leute gewusst, die ihr Leben gerne Tristan und Isolde singen wollen, also der Norbert Ernst, das, weil wir vorher über Kastorf Ring gesprochen haben, der hat damals den Logi gesungen in Bayreuth, und die Isolde ist Christiane Kaiser, also eine ganz tolle Sopranistin von der Volksoper, und Marke mache ich selber. Dann ist das ein bisschen wirklich ein Experiment, und na, dann hat der Kopf schon zum Sprudeln begonnen, und dann sind mir halt wahnsinnig viele Bilder in den Sinn gekommen. Und das Verrückte ist, dass man diese Zeit jetzt aktuell gerade einige Regieeinfälle fast vorwegnimmt oder weggenommen hat, so dass man wahrscheinlich nächstes Jahr sagen wird, ach Gott, das haben wir letztes Jahr spannender gehabt in der Realität. Also es könnte sein, ich muss da noch ein bisschen dran basteln. Also auch auf dieses Thema, was wir am Beginn des Gesprächs hatten über Ring und Valentin Schwarz, das kann da schon passieren, dass da dann die Realität oft einmal dich rechts überholt von dem, was du dir vorgestellt hast. Wird im Wesentlichen trotzdem vom Konzept her in die Richtung gehen. Geht ein bisschen um, was ist einfach das Wesen der wahren Kunst, was ist das Wesen der Liebe, beziehungsweise die Irrwelt des Kopfes auf der anderen Seite. Und da gibt es natürlich ein unglaubliches Feld und wir sind sehr intensiv jetzt dran mit der Bühnenbildnerin, beziehungsweise auch mit dem Videokünstler. Es wird sehr viel über Projektion stattfinden, muss natürlich in diesem kleinen Raum, weil du hast beschränkte Möglichkeiten, aber das könnte sehr gut passen. Und wenn alles gut geht, könnte es, glaube ich, eine spannende Geschichte werden.
Da wir unser Interview Günter Kreuzberg hier in der Bayerischen Staatsoper führen, also zwei der Hausgötter bedienen Sie ja schon recht vielfältig, also mehr als genug, nämlich üppig, ja, üppig ist das richtige Wort, üppig, nämlich Wagner und Richard Strauss. Fehlt eigentlich Mozart. Sie sind als Sarastro unterwegs. Sarastro haben Sie an vielen großen Häusern gesungen. Es gibt sicherlich noch ein paar Partien, die für den Bass durchaus geeignet sind. Don Giovanni, ja. Leporello, ja. Wie sieht's damit aus?
Ja, das
wie sieht's überhaupt mit dem italienischen Fach aus? Natürlich, ja. Wir haben vom Großinquisitor in Don Carlo gesprochen, hier an der Staatsoper, also ab und an Verdi ist schon dabei, aber italienisches Repertoire und explizit Mozart, Leporello, Don Giovanni.
Also italienisches Repertoire, was Verdi betrifft, wird viel, viel besser oder ist eigentlich schon, ja, da gibt es unterschriebene Verträge, tolle Sachen. Ich hoffe und bete jetzt, dass wirklich da im September es wieder halbwegs losgeht, dann käme in Wien der Fiesco das erste Mal und das will ich ja so gern machen, weil es noch, wer weiß, wie oft Placido Domingo noch in dieser Form als Bocca Negra zu hören sein wird und das wäre einfach mit ihm gemeinsam.
Wird er das singen?
Ich hoffe. Also es wäre eigentlich, also wenn wir spielen, bin ich überzeugt, dass er singen wird. Ja, also das wäre ein ganz großes Rollendebüt jetzt für mich, wieder was Neues. Dann kommt der König Philipp in New York, zuerst in der französischen Fassung, dann in der italienischen, kann ich schon soweit erzählen. Dann kommt wieder mal der Zaccaria in Berlin, jetzt auch im Dezember. Und also da passiert schon was, also darf ich nicht klagen, das passiert. Mozart, irgendwie geht der an mir vorbei. Und das liegt wirklich nicht daran, dass das niemand weiß, aber es wird dann irgendwann so weit kommen, dass dann die Leute sagen, ja, für Leporello oder Figaro oder Giovanni vielleicht auch, bist du uns jetzt zu alt? Nein, das glaube ich noch nicht, aber es kommt einfach nicht. Also Leporello, das ärgert mich schon fast, dass das einfach nicht kommen will. Das ist Klagen auf hohem Niveau, es ist einfach nur lustig, wenn sie mich so direkt fragen. Es ist wie verhext. Also es gibt Partien, wo du sagst, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mir das zu wenig gewünscht, irgendwo ganz tief drinnen, weil die Dinge, die man ganz intensiv gewünscht hat, die sind ja alle irgendwo gekommen, aber wer weiß.
Günter Kreuzberg, können Sie sich vorstellen, dass man in naher Zukunft spielen wird?
Also man muss einfach jetzt einmal ein bisschen die Angst und die Schockstarre wegnehmen. Das heißt, es muss einfach einmal wieder losgehen. Das kann man ja in dieser veränderten Form einmal anbieten. Und besser ist passiert irgendwas als gar nichts. Und selbst wie wir das jetzt letzten Freitag gemacht haben, das erste Konzert indoor mit 10 Leuten, das ist witzig, das hat was Schrulliges, aber es ist wichtig, dass einfach wieder Leben kommt. Und dass die Leute auch wieder jetzt nicht nur die Angst verlieren, sondern auch wieder den Wert des echten Interagierens auch schätzen lernen. Und dann gibt es Dinge, wo man schon auch Gewagtes durchaus angehen kann. Und wir haben ein Projekt, das heißt, kann ich schon drüber sprechen, weil seit 14 Tagen haben wir in Österreich eben auch die Möglichkeit, das so zu machen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und zwar werden wir am 13. August in Waidhofen an der Ybbs, wenn wir schon über diesen Ort sprechen, eine ganz, ganz große Geschichte machen mit 1000 Leuten im Fußballstadion. Also die sitzen dann auf den Rasen und wir werden auf der Tribüne eine große Bearbeitung für Blasmusik. Also wir haben eine ganz tolle Blaskapelle, die Trachtmusikkapelle Windhag heißt sie, also richtig Konzertniveau. Wagner-Bearbeitungen, große, da darbieten und gibt da einige Bearbeitungen. Sie werden Sax-Monologe singen und ganz bestimmt König Heinrich-Gebet. Und wenn wir ein gutes Arrangement bis dorthin zustande bringen, aber ich glaube, das wird klappen, vielleicht auch Wotans Abschied. Also richtig, richtig großes Getöse für ganz viele Leute, momentan eben unter diesen neuen Bedingungen. Und dann hoffe ich doch, dass es irgendwann ab September irgendwo wieder einen Hauch von Normalität geben wird.
Günter Kreuzberg, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ich hoffe, dass sich viel jetzt wieder fügt, dass wir alle irgendwann dahin schauen können, dass dieser Kulturbetrieb wieder zu leben beginnt. Und zum Schluss wünschen Sie sich nochmal einen der Hausgötter hier aus der Bayerischen Staatsoper sozusagen, nämlich Richard Strauss, Tod und Verklärung, die Tondichtung für großes Orchester, Opus 24. Es spielt das Orchester Philharmonique de Strasbourg unter Leitung von Marc Albrecht. Das war Tod und Verklärung von Richard Strauss, die Tondichtung für großes Orchester Opus 24 in einer Aufnahme mit dem Orchester Philharmonique de Strasbourg unter Marc Albrecht. Und gewünscht hat sich das der Bassist Günther Kreuzböck. Er war heute zu Gast in unserer Sendung SWR 2 zur Person. Und Sie können diese Sendung in einer Online-Version nochmal nachhören auf unserer Homepage swr2.de oder auf unserer SWR 2 App. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten gleich weiter mit dem Magazin Lesenswert. Anja Brockert stellt Ihnen dann neue Bücher vor. Mein Name ist Dorothea Huslein und ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen restlichen schönen Sonntag.